Politik ist Teil der Demokratie, sie ist nötig und gehört dazu. Darüber darf sich niemand beschweren. Ich tue es jedenfalls nicht.
Sie sind ein Klempner der Macht.
Wer regiert Deutschland?
Wir sind eine Regierung, wo gehämmert, geschraubt wird. Das führt zu Geräuschen, aber es kommt eben auch was raus.
Machtwechsel
mit Dagmar Rosenfeld
und Robin Alexander.
Ja, ein Dramatiker ist ein Stückeschreiber und ein Fanatiker ist ein Übertreiber und ein Botaniker ist ein Blumengießer und ein Romantiker ist ein Frauengenießer. Ein Philharmoniker ist ein Staatsmusiker, der Pension kriegt, wenn er nicht mehr gut gefällt. Aber was für Ticker ist ein Politiker? Woher kommt er und was will er von der Welt?
Was will ein Politiker von der Welt? Was Friedrich Merz angeht, so ist zumindest klar, dass er die Welt anders sieht als der amtierende Bundeskanzler, über den Merz gesagt hat, sie können es nicht. Die Merz-CDU will Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern. In der Scholz-SPD wird über ein Einfrieren des Krieges gesprochen. Die Merz-CDU will eine Reform des Bürgergelds. In der Scholz-SPD wird gefeiert, dass sie Hartz IV beendet und das Bürgergeld eingeführt hat. Die Merz-CDU will an der Schuldenbremse festhalten. In der Scholz-SPD wird die Schuldenbremse als nicht mehr zeitgemäß bewertet. Merz hat die Gnade, Opposition zu sein, und das nutzt er, um den Kanzler gnadenlos vor sich herzutreiben. So hat die Unionsfraktion am Donnerstag im Bundestag einen Gesetzentwurf zur Einführung einer flächendeckenden Bezahlkarte für Asylbewerber eingebracht. Ein Vorhaben, auf das sich die Ampel mit den Ministerpräsidenten längst geeinigt hatte, das derzeit aber am Widerstand der Grünen scheitert. Über die Methode des Politikers Friedrich Merz sprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Und wir fragen uns, ob die Bezahlkarte in Dresden die viel zitierte Brandmauer hat fallen lassen. Denn dort haben im Stadtrat CDU, FDP und Freie Wähler für einen Antrag der AfD gestimmt. Außerdem geht es wieder mal um die Taurus-Frage und die Auseinandersetzung in der Koalition, die auf der nach oben offenen Verbalattackenskala eine neue Dimension erreicht haben. Und Robin erzählt von seiner Reise mit Scholz nach Israel.
Sie haben hier gelobt, die gemeinsame europäische Außen- und Sicherheits-Asylpolitik. Und das sei nun alles so gut wie fertig. Etwas Ähnliches haben wir hier am 31. Januar von Ihnen gehört. Und Sie haben sich darüber lustig gemacht. Wir sollten doch mal die Zeitung lesen. Dann wüssten wir auch, wie weit Sie wären mit der Bezahlkarte im deutschen Asylbewerberleistungsrecht. Herr Bundeskanzler, wenn ich die Zeitungen der letzten Tage richtig lese, dann sind Sie noch überhaupt keinen Schritt weiter gekommen, weil diese Fraktion der Grünen mal wieder blockiert und Sie eben nicht das verabschiedet haben und auf den Weg gebracht haben, was Sie schon am 6. November des letzten Jahres mit dem Ministerpräsidenten vereinbart haben.
Das sagte Friedrich Merz am Mittwoch in seiner Erwiderung auf die Regierungserklärung des Kanzlers. Am Donnerstag dann legte die Union einen Gesetzentwurf für die flächendeckende Einführung einer Bezahlkarte vor, wie sie Kanzler und Ministerpräsidenten schon im vergangenen November miteinander vereinbart hatten. Wie beim Taurus-Antrag der Union, so lehnte die Ampel auch den Bezahlkartenantrag ab, obwohl Teile der Koalition in der Sache es anders sehen. Robin, verfängt die Strategie der Union, die Ampel auf diese Art und Weise vorzuführen?
Ja.
Okay, Robin, nächste Frage.
Dann, ich kann auch ein bisschen erklären, wenn du magst.
Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im Bild-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters.
Also natürlich hat Friedrich Merz da den Finger in eine Wunde gelegt und der Antrag der Union geht darum, die Ampel fortzuführen. Aber das ist das Geschäft der Opposition. Dafür haben wir eine Opposition. Das machen die richtig. Und die Analyse von Merz stimmt in diesem Fall. Die stimmt hundertprozentig. Die Ampel möchte diese Karte einführen und kriegt es nicht gebacken. Jetzt sage ich mal etwas davor, weil mir das auch persönlich wichtig ist. Ich respektiere jeden, der sagt, ich halte diese Bezahlkarte für Asylbewerber für falsch oder ich halte die für nicht grundgesetzkonform, das ist nicht meine Ethik. Nicht nur Grüne haben Zweifel, das geht ja bis tief in katholische Flüchtlingshelfer-Milieus rein, dass Leute sagen, ihr spinnt, dass ihr das macht. Also es geht ja darum, Asylbewerber kriegen kein Bargeld mehr, sondern die kriegen so eine Karte und können dann halt in den Geschäften nur dafür Produkte kaufen.
Über die Details reden wir gleich noch.
Genau, aber das ist die Sachfrage. Ja, ich finde das mit der Karte richtig, aber ich akzeptiere jede andere Meinung. Aber wo ich auch persönlich Schwierigkeiten habe, ist, diese Karte ist ein politisches Instrument dieses Kanzlers und seiner Koalition, oder soll es sein, die AfD klein zu machen. Scholz wollte dies seit Mai 23, seine berühmte Flüchtlingswende, wir haben darüber gesprochen. Und daran haben ihn noch die Grünen gehindert und es musste erst eine Landtagswahl verloren gehen. Genauer gesagt zwei Landtagswahlen im Oktober 2023. Hessen, Bayern, hohe Werte für die AfD, Riesenschrecken bei den Grünen. Drei Tage später treffen Kanzler mit Habeck und Lindner und Habeck sagt, jetzt habe ich meine Leute soweit, jetzt können wir was machen. Und am 13. Oktober beschließen alle Ministerpräsidenten, also inklusive der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, diese Bezahlkarte. 13. Oktober, 6. November beschließen sie die Ministerpräsidenten noch einmal mit dem Kanzler. Und seitdem ist es sozusagen der Plan, dass das ein Mittel sein soll, um der Bevölkerung zu signalisieren, wir haben verstanden, dass hier zu viel irreguläre Migration ist. Und dieses Mittel wird einfach nicht gesetzt, weil die Grünen immer neue Einwände vorbringen.
Okay, Robin, du hast jetzt den Punkt aufgemacht. Bevor wir dann auf die Details nochmal dieser Bezahlkarte eingehen, finde ich, hast du den eigentlichen Punkt der Debatte sehr gut getroffen. Nämlich die Frage ist, welche Intention steckt hinter dieser Bezahlkarte? Und da gibt es ja zwei unterschiedliche Erzählungen. Die Grünen sagen, und auch Teile der SPD ehrlicherweise, diese Karte ist vor allem ein Digitalisierungs- und Entbürokratisierungsding. Also man will die einführen, um in der Verwaltung abspecken zu können. Und dann gibt es den anderen Teil der Ampel, FDP und auch Teile der SPD und vor allem dann die Opposition, die Union, die sagen, diese Karte ist ein Baustein, und jetzt zitiere ich mal aus dem Gesetzentwurf, den die Union jetzt vorgelegt hat, die Anreize für die ungesteuerte Asylmigration nachhaltig zu verringern. Und das wird ja von einigen wiederum bestritten, dass das ein Pull-Faktor wäre, die Bargeldauszahlung und die Möglichkeiten, Geld ins Ausland zu überweisen. Aber es gibt ja noch nicht mal eine einheitliche Sprachregelung in der Ampel, was man mit dieser Bezahlkarte erreichen will.
Aber die erste Variante, die du vorgetragen hast, ist doch eine Brücke, dass Leute darüber gehen können, die 15 Jahre lang gegen Bezahlkarten und Sachleistungen für Asylbewerber polemisiert haben. Es geht dabei nicht um Einsparung und Verwaltung, das ist alles Quatsch. Es geht darum, einen Pull-Faktor zu senken. So, und wie gesagt, man kann der Meinung sein, es gibt diesen Pull-Faktor gar nicht oder man darf den nicht senken, weil es um Menschen geht. Ich respektiere diese Meinung. Aber diese Regierung, oder sagen wir noch größer formuliert, die politische Mitte dieses Landes, hat sich jetzt darauf verständigt, auch nicht ohne Grund, dies zu tun. Und das wird von einer kleinen Minderheit sabotiert, weil es sind ja gar nicht die Grünen. Also Robert Habeck hätte das schon vor 6 Monaten gemacht.
Omid Nuripur hat auch dazu aufgerufen, das jetzt endlich über die Bühne zu bringen.
Es ist die alte Kette, sehr entschlossene NGOs üben Druck aus auf sehr linke Grüne üben Druck aus auf weniger linke Grüne und weniger linke Grüne verhindern, dass in der politischen Mitte irgendwas passiert. Das haben wir nicht zum ersten Mal in der Flüchtlingspolitik erlebt. Und das ist hier auch wieder so. Also ich meine, zuerst dieser grüne Widerstand gegen die Karte, der war zuerst, wir sind aus Prinzip gegen die Karte. Ja? Als das entschieden war, waren sie gegen ein Bundesgesetz für die Karte. Und zwar aus Prinzip. Die haben gesagt, das braucht kein Bundesgesetz. Das können die Länder alle so einführen. Klammer auf, was natürlich Klagen Tür und Tor öffnen sollte. Als das sozusagen übersprungen war, diese Hürde, wurde gesagt, wir sind aber gegen ein bestimmtes Bundesgesetz. Ja? So, und dann gab es ein riesen Verhandlungstoberwo, wo auch Wolfgang Schmidt, der Kanzleramtschef, selber zu den linken Grünen musste, weil Habeck zwischendurch, glaube ich, auch fertig mit den Nerven war. Und dann haben die rein verhandelt, jedes volljährige Mitglied jeder Familie bekommt eine Karte, kann man ja irgendwie okay finden. Und jetzt Es gibt Prüfaufträge, nämlich der Prüfauftrag, sollen Studenten und Azubis auch eine kriegen? Und was passiert, wenn man nach 36 Monaten, da fällt man ja aus den klassischen Asylbewerberleistungen in die sogenannten Analogleistungen. Was passiert dann? Und dritter Prüfauftrag ist, die wollen verhindern, dass die Karte sozusagen nur in jedem Landkreis scharf gestellt wird, um darüber eine Residenzpflicht durch die Hintertür einzuführen, was es ja früher gab, dass Asylbewerber in einem bestimmten Landkreis wohnen müssen. Kann man alles besprechen. Also das Sachargument ist okay. Aber es musste in dieser Woche halt wieder von der Tagesordnung genommen werden. Ja, und die Dinger werden ja schon ausgegeben. In Bayern gibt's die schon, in Hamburg gibt's die schon, in Thüringer Landkreisen. Und das ist wirklich das Problem, weil die politische Mitte hört das Signal der Bevölkerung und kommt zu Veränderungen in der Migrationspolitik. Aber die Bevölkerung nimmt wahr, es kommen keine Veränderungen, weil sie von einer kleinen Minderheit immer weiter verhindert werden können. Und das ist schon, Klammer auf, jenseits der Sachfrage ein Problem.
Du hast ja von der Brücke gesprochen, die durch das Thema Digitalisierung, Entbürokratisierung geschlagen werden kann, um nicht ganz offensichtlich zu machen, was der eigentliche Sinn dieser Bezahlkarte ist. Die Grünen berufen sich jetzt immer darauf und nennen das Vorzeigebeispiel Hannover. Hannover hat einen grünen Oberbürgermeister, Belit Uni, und der hat schon im November 2023 eine Bezahlkarte eingeführt, sowohl für Asylbewerber als auch für Sozialhilfeempfänger. Mit der Karte allerdings sind keinerlei Auflagen verbunden. Also du kannst damit Überweisungen machen ins In- und Ausland, du kannst damit alles Bargeld abheben. Und darauf verweisen die Grünen und sagen, seht her, wir tun's doch. Und was ihr machen wollt mit der Bezahlkarte, Klammer auf, dass wir es zum Beispiel auch in Hannover eingeführt haben, zeigt ja, es ist möglich, sie einzuführen. Dafür braucht es gar kein Bundesgesetz, Klammer zu. Aber wir zeigen, wie eine Bezahlkarte funktionieren kann, ohne dass man sie mit all diesen Einschränkungen verbindet. Und dann hast du gleichzeitig Bayern, die es genau anders machen. Da gibt es die jetzt in 4 Landkreisen und da gibt es Auflagen. Und die sind ja auch der eigentliche Sinn, ehrlicherweise, der Bezahlkarte. Nämlich Bargeld nur in bestimmten Mengen abheben zu können, nur in bestimmten Branchen tatsächlich einzukaufen. Also Online-Shopping, Glücksspiel ist nicht möglich. Und auch nur in einem bestimmten Postleitzahlbereich die Karte überhaupt nutzen zu können. Und das ist ja die eigentliche Debatte, die geführt wird. Wie soll diese Bezahlkarte aussehen?
Ja, aber die Debatte ist entschieden. Also dieser sehr nette Mann, den du ansprichst, der Bürgermeister von Hannover, mit dem ich auch schon mal bei Markus Lanz war, wirklich ein ganz netter Mann, aber den haben die Grünen ja nach vorne geschoben, nachdem ein anderer Grüner zu Markus Lanz ging, nämlich dieser Landrat, der auch gesagt hat, ich kann nicht mehr, es ist alles zu voll hier, du erinnerst dich. Das war sozusagen der grüne Kronzeuge, jetzt sagen sogar die grünen Kommunalpolitiker, es geht so nicht mehr weiter, und dann haben die Grünen schnell einen anderen Kommunalpolitiker nach vorne geschoben, der sagt, doch, läuft alles. Und dieser wirklich sehr sympathische Mann, der sagt aber auch Sachen wie, es gibt keine Pull-Faktoren. Also überhaupt nicht. So. Und wenn du dich auf den Standpunkt stellst, dann kommst du halt in der Migrationspolitik nicht wirklich weiter. Ist aber auch egal. Ich lasse dem ja seinen Standpunkt. Nur, es ist jetzt eine demokratische Entscheidung getroffen worden. Und zwar in der Ministerpräsidentenkonferenz zwischen dem Bundeskanzler und den Ministern. Und die Regierung hat das auch, also das Bundeskabinett hat einen Entwurf vorgelegt. Also die Grünen haben selber schon mal auf 3 Ebenen zugestimmt. Ja, und ihre führenden Leute in der Koalition wollen es auch. Und die sollen jetzt endlich sagen, dass sie es machen. Oder sie sollen sagen, wir wollen es nicht. Und dann sagen sie, ihr könnt euch mit eurer Sorge vor zu viel Zuwanderung gehackt legen, wir ändern nichts. Das ist ja auch, kann man ja so sagen.
Robin, mich erinnert das so ein bisschen an den Streit ums Heizgesetz, nur in umgekehrter Besetzung. Da war es die FDP, die auf allen Ebenen zugestimmt hatte. Und nachdem der Gesetzentwurf auch durchs Bundeskabinett durch war, hat die Fraktion, die FDP-Fraktion, das Fass wieder aufgemacht. Jetzt bei der Bezahlkarte sind es die Grünen, die in ihrer Fraktion das Fass nochmal aufmachen.
Ja.
Also eine Methode des Ampel-Miteinander-Regierens, könnte man fast schon sagen.
Ja, wobei, ehrlich gesagt, also du findest mich schlecht gestimmt in dieser Thematik, weil das kann alles böse enden. Es ist schon ärgerlich genug, wenn es ein verwässertes Heizungsgesetz gibt, weil Klimawandel bekämpfen war eigentlich auch mal eine gute Idee. Aber es ist ein Riesenproblem, wenn die politische Mitte ausstrahlt, wir sind in einem zentralen Feld der Sorgen der Bevölkerung nicht handlungsfähig. Und das ist so, da beißt die Maus keinen Faden ab. Und da muss ich sagen, um zu deiner Einstiegsfrage zurückzugehen, dass Merz da auch Scholz so anzählt, das muss ein Kanzler jetzt aufstellen. Ich will jetzt nicht sagen Machtwort oder dann muss das halt Habeck und Baerbock müssen da in die Bütt, aber es muss jetzt passieren. Das kann nicht sein, dass das jetzt noch läuft bis nach den Ostwahlen.
Bis nach den Wahlen in Ostdeutschland wollte man in Dresden nicht warten. Dort hat man jetzt die Einführung einer Bezahlkarte beschlossen im Stadtrat. Und das Bemerkenswerte ist, es ist ein Antrag der AfD gewesen, der diese Bezahlkarte gefordert hat. Und dieser Antrag ist mit den Stimmen der CDU, der FDP und der Freien Wähler angenommen worden. Lass uns mal hören, wie der CDU-Mann Thomas Lehmann im Stadtrat das Ganze begründet hat.
Und vielleicht hat ja der eine oder andere von Ihnen heute Morgen 10 Uhr, 10.30 Uhr ein Stück Zeit gehabt. Da hat nämlich genau der Bundestag über dieses Thema nochmal debattiert. Ich habe mir das teilweise angeschaut, die Diskussionen, die da gelaufen sind. Also wenn wir uns quasi auf eine bundeseinheitliche Regelung hier verlassen wollen, nach der Diskussion heute Morgen, bin ich sehr, sehr skeptisch, dass wir das zeitnah auf den Weg bekommen. Von daher sagen wir ganz klar, jetzt ist ein Punkt, wo wir uns als Kommune durchaus selber auf den Weg machen müssen.
Robin.
Ja, um den Fall nochmal ganz klar zu machen. Am Donnerstagabend kommt es im Dresdner Stadtrat zu einer Abstimmung, ob die Stadt Dresden nicht die Bezahlkarte schneller einführen soll und nicht auf eine bundesweite Lösung warten soll. Und in dieser Debatte entschließt sich die CDU spontan, mit der AfD zu stimmen und sogar einem Antrag der AfD zu folgen. Und das begründet der CDU-Politiker Thomas Lehmann, den du gerade eingespielt hast, damit, dass es im Bund die Ampel nicht gebacken kriegt. Wir haben diesen O-Ton, wir haben davon erfahren, durch einen Zuruf, haben das dann in der Regionalpresse gefunden und Dresden stellt aber seine Debatten auf die Webseite und da haben wir diesen O-Ton hergezogen. Aber das ist wirklich, also da sieht man, wie es kommen kann, weil die politische Mitte es in Berlin nicht schafft, verliert die CDU auf örtlicher Ebene die Nerven.
Und wir haben ja eben herausgearbeitet, dass auf Bundesebene die CDU eindeutig in der Vorhand ist und sie von der Koalition, der Regierungskoalition der Ampel ja nur einfordert, was dort im Bundeskabinett beschlossen worden ist. Jetzt, wo die CDU in Dresden wiederum, wie du gesagt hast, die Nerven verliert, bringt das der Bundes-CDU nicht die nächste Brandmauerdebatte und vor allem kommt sie jetzt nicht doch in die Hinterhand, was die Debatte um die Einführung einer Bezahlkarte angeht?
Na, auf jeden Fall nimmt die CDU das ernst, was in Dresden geschehen ist. Ich habe für einen Bericht, den wir auf der Webseite der Welt machen, Friedrich Merz um eine Stellungnahme gebeten und er hat mir geschrieben, Zitat, ich werde mir morgen mit dem Kreisvorsitzenden und dem Landesvorsitzenden der CDU den Sachverhalt genau anschauen und dann bewerten, Zitat Ende. Also die nehmen das dort ernst. Allerdings, wenn jetzt die ganze Debatte über die Bezahlkarte wegen der AfD nochmal kippen würde, das wäre ja fast ein Geschenk für die AfD, weil die ganze Dresdner Aktion sagt ja, was die politische Mitte nicht hinkriegt, das schafft die AfD. Und wenn man daraus als Grüne oder als SPD den Schluss ziehen würde, das ist jetzt alles toxisch und jetzt lässt man es ganz, hätte man ja einen absurden Zirkelschluss gemacht.
Ja. Die Gefahr besteht jetzt tatsächlich, dass wir nicht mehr über Bezahlkarten debattieren, sondern über Brandmauern und die AfD.
Wobei augenscheinlich muss in Ostdeutschland in einer der CDU immer noch darüber debattiert werden, weil sonst wäre das, was Donnerstagabend in Dresden geschehen ist, ja gar nicht geschehen.
Die Erkenntnis der Woche.
Der Kanzler findet die Taurus-Debatte lächerlich.
Die Debatte in Deutschland ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Das ist peinlich für uns als Land.
So Olaf Scholz am Montag auf einer Veranstaltung. Mittlerweile hat die Debatte um den Taurus und die Ableitungen daraus Züge angenommen, die nicht lächerlich, sondern eher erschreckend sind. Robin, diese Worte des Kanzlers, die richten sich ja nicht nur an die Union, sondern sie richten sich auch gegen die eigene Koalition. Ist diese Art der Debattenführung das, was der Kanzler meint mit »Wer bei mir Führung bestellt, der bekommt Führung«?
Er kriegt die Debatte ja nicht in den Griff. Das geht vor allen Dingen gegen die Grünen, die sich ja mittlerweile auch jede Woche expresses Verbes vom Rednerpult im Bundestag sagen, ein Kanzler kann die Debatte nicht beenden. Und zu sagen, ihr seid lächerlich, das trifft ihn ja selbst, das ist seine Koalition. Also das hat mich ein bisschen erschreckt. Das ist so ein bisschen, in Scholz neigt ja in seiner Persönlichkeit zum Recht haben. Er hat auch oft Recht, aber er neigt auch zum Recht haben. Und er kriegt die Leute nicht überzeugt und sagt jetzt alles lächerlich. Schwierig.
Jüngstes Beispiel für das Ausmaß der Taurus-Debatte ist nicht nur die Wortwahl des Kanzlers, sondern es geht mittlerweile auch um Geheimnisverrat im Verteidigungsausschuss. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, das ist die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Und sie muss sich jetzt dem Vorwurf stellen, sie habe zu viele Teilnehmer zu einer als geheim eingestuften Sondersitzung eingeladen. Kritik an der hohen Teilnehmerzahl hatte unter anderem ja die SPD-Politikerin und Bundestagspräsidentin Bärbel Baas geübt. Jetzt wirft Strack-Zimmermann Bärbel Baas wiederum vor, keine Ahnung von der Geschäftsordnung zu haben. Und die SPD wiederum nennt Strack-Zimmermann einen Großkotz und sagt, sie würde in der Taurus-Frage vor allem auf eigene PR setzen. Sie würde die Taurus-Frage dafür missbrauchen. Robin, solche Debatten sind peinlich, finde ich, für die Bundesregierung insgesamt. Wer kann das denn wieder unter Kontrolle bringen? Der Kanzler ja offenbar nicht.
Ja, das spielt ja jetzt eigentlich nicht in der Regierung, sondern im Parlament. Also Verteidigungsausschuss, Tag geheim, mit 105 Leuten, die im Raum sind. Ist natürlich wirklich ein bisschen viel, ne? So, daraufhin schreibt die Ausschussvorsitzende Frau Strack-Zimmermann einen Brief an die Parlamentspräsidentin Frau Baas, dass bitte Maßnahmen eingeleitet werden, also Ermittlungsmaßnahmen, wer da was rausgegeben hat. Daraufhin schreibt Baas Strack-Zimmermann zurück, dass das zu viele Leute gewesen wären. Daraufhin schreibt Strack-Zimmermann wieder an Baas und alle diese Briefe werden immer sofort veröffentlicht. Das ist wirklich ein bisschen ungut, ne? Und natürlich, ich finde, bei beiden Seiten kann man ein bisschen Recht geben, ne? Natürlich hat Marie-Agnes Strack-Zimmermann die ganze Frage Waffen genutzt, um sich selber als Politikerin zu profilieren. Und jetzt ist sie die Spitzenkandidatin der Liberalen im Europawahlkampf und wird ja auch dementsprechend vermarktet. Also
die Eurofighterin.
Ja, genau. Also die Position von Frau Strack-Zimmermann, ich war ja auch neulich mal bei ihr, um mir für die Welt am Sonntag auf den Zahn zu fühlen, die kann man durchaus als authentisch glauben und trotzdem feststellen, dass das auch einen Vermarktungsaspekt hatte. So, und andererseits ist natürlich das ist auch der Versuch der SPD, das alles ins, sag ich mal, Nitty-Gritty zu ziehen, weil eigentlich müssen wir darüber reden, welche Strategie hat die Bundesregierung in diesem Konflikt? Und der SPD-Fraktionsvorsitzende hat vergangene Woche das Wort des Einfrierens des Konfliktes eingebracht, was etwas ganz anderes ist, als der Kanzler immer uns monatelang erklärt hat, was er will. Ja, und dann wird gesagt, ja, Mützenich das Vokabular von der Friedenswissenschaft genutzt und das wäre irgendwie anders und so alles Quatsch. Also wir müssten diese Debatte führen, was wollen wir in diesem Krieg erreichen und wie. Und das jetzt ins Nitty-Gritty, wer hat wie viele Leute zur Sitzung zugelassen und was durchgestochen, das ist alles so, ja, das wirbelt viel Schmutz auf und verunklart den Blick auf das Wesentliche.
Der Kanzler hat sich aber nicht distanziert von dem, was Mützenich gesagt hat.
Ja, der Kanzler lässt durchblicken, dass er seine Position nicht verändert hätte. Und seine Position ist immer so verstanden worden, dass er keinen eingefrorenen Konflikt will, sondern dass Putin Truppen zurückziehen muss. Ja, da hat sich Scholz schon einmal bewegt. Scholz vermeidet ja immer zu sagen, die Ukraine muss gewinnen. Das ist ja eine Konstante in seiner Sprache. Aber er hat schon mal gesagt, Putin muss die Truppen zurückziehen, also mit bestimmtem Artikel, also eigentlich alle Truppen. Jetzt sagt Scholz seit geraumer Zeit, Putin muss Truppen zurückziehen. Ne? Das würde ja heißen, nicht alle oder nicht vollständig oder nicht alle vollständig. Und das Einfrieren eines Konfliktes impliziert ja da, wo er jetzt ist. Ja, das wäre sozusagen wieder etwas weniger. Und das Einfrieren des Konfliktes ist ja das, was in dem Minsker Kompromiss so grauenvoll gescheitert ist 2014. Das ist das, was die Russen in Georgien gemacht haben. Das ist das, was die Russen in Moldau gemacht haben. Das ist diese Standardtaktik von Putin, ja, die mit großem Leid für die Ukrainer in den besetzten Gebieten verbunden wäre. Also wirklich, das sind ja massive Menschenrechtsverletzungen. Und auch für den nicht besetzten Teil der Ukraine eben diese nie heilende Grenze, die Putin, wann immer er möchte, wieder noch unruhiger machen kann. So, und deshalb ist das keine kleine Sache, dass sowas der SPD-Fraktionsvorsitzende in die Debatte einbringt.
Zumal das Einfrieren des Konfliktes ja auch im totalen Widerspruch steht zu dem Antrag der Ampelfraktionen, den sie im Bundestag eingebracht und auch abgestimmt haben, in dem es ja heißt, dass die Grenzen der Ukraine von 1991 wiederhergestellt werden sollen. Also das genaue Gegenteil.
Naja, Scholz hat ja immer gesagt, wir definieren kein Kriegsziel und die Ukraine entscheidet, wann sie verhandelt und über was sie verhandelt.
Aber Mützenich als Fraktionsvorsitzender steht ja auch für diesen Antrag. Und das, was er dann in seiner Bundestagsrede gesagt hat, nämlich Einfrieren des Konfliktes, das geht nicht mit dem zusammen, was die Fraktionen beschlossen haben.
Ja, und es reiht sich ja ein, denk mal daran, Scholz bei dem Bürgerdialog, wir wollen alle skandieren, Diplomaten statt Granaten, war dann auch nicht so gemeint. Dann Mützenich, dann hast du Leute wie Ralf Stegner, der ja in eine Rhetorik fällt in diesen Tagen wie vor der Zeitenwende. Ja, also die SPD sendet mindestens diffuse Signale, um das Geringste zu sagen. Und das Seltsame bei diesem Leak ist ja, um nochmal auf deine erste Frage zurückzukommen. Ja.
Wir sind jetzt wieder im Verteidigungsausschuss.
Genau, ja. Also der Leak ist eine Geschichte von den Kollegen von T-Online, die aufgeschrieben haben, bei Taurus wisst ihr alle nicht, worum es geht, weil in Wirklichkeit ist das Problem, es gibt da nur einen Rechner, der steht in Büchel und deshalb kann man den nicht abgeben, weil dann haben wir hier tatsächlich eine Fähigkeitslücke in der Bundeswehr. Ja, Fachbegriff wäre technische Engstelle. So, wenn das so gefallen ist, es gibt auch Leute, die sagen, das ist dort gar nicht so von Carsten Breuer, also dem Generalinspekteur, vorgetragen worden. Aber wenn es so gefallen ist, dann erklärt es ja das, was Olaf Scholz vorher in der Debatte gegenüber Norbert Röttgen gesagt hatte. Wir beide haben hier ein Wissen und du, Norbert, operierst damit, dass die Öffentlichkeit nicht weiß, was wir eigentlich wissen. Ja, also es ist ja sozusagen nachgeschobene Tatsachen, die Scholz agieren in den Debatten vorher rechtfertigen. Das ist ein Punkt für Scholz, ja? So. Und dass das Frau Strack-Zimmermann eingeleitet haben soll oder nur geduldet haben soll, ist nicht wirklich glaubhaft. Also man soll sich vor schlanken cui bono-Fragen hüten, ja? Aber auf jeden Fall ist er da ziemlich unklar, wer was warum geleakt hat.
Im Hinterzimmer.
Wenn einer eine Reise tut, so hat er was zu erzählen. Robin, du warst am Wochenende mit dem Kanzler auf Reisen in Jordanien und in Israel. Und es war eine Reise, die von der deutschen Delegation, sagen wir mal, sehr viel Flexibilität abverlangt hat.
Ja, es war wirklich interessant. Wir haben sozusagen zweimal den Zielort gewechselt. Wir sollten eigentlich nach Amman fliegen. Und am Vorabend haben die Jordanier dann Bescheid gesagt, dass wir eigentlich nach Aqaba fliegen sollen. Das ist ein Badeort am Roten Meer. Das hatte auch nur der Kollege Nico Fried vom Stern es geschafft, noch eine Badehose einzupacken. Aber der Kanzler hat dann den Ort gewechselt. Und als wir in Jordanien waren und es am nächsten Tag weitergehen sollte nach Israel, gab es auch eine Überraschung, weil alle Treffen waren in Tel Aviv geplant, fanden aber in Jerusalem statt, weil auch Benjamin Netanyahu, der in Jerusalem war, diesen Ort nicht verlassen wollte. Aber so sind die Zeiten. Das hat der Scholz alles klaglos hingenommen. Ich erinnere mich noch, 2018 sind wir mal mit Merkel nach Marokko geflogen. Da hat sie diesen damals sehr umstrittenen UN-Migrationspakt unterzeichnet und die Konferenz dafür war in Marrakesch. Und sie wollte auch den König treffen von Marokko. Und der König von Marokko ließ aber ausrichten, er hätte keine Lust, nach Marrakesch zu kommen und Merkel solle nach Rabat reisen. Und dann hat Merkel gesagt, dann machen wir nicht. Da gibt's keinen Besuch beim König. Wir lassen uns nicht hin und her schubsen. So, das waren noch andere Zeiten.
Und als ihr dann auf dem Weg nach Israel wart, gab es auch den Moment, wo man dachte, dass die gemeinsame Pressekonferenz von Netanyahu und Scholz abgesagt worden ist.
Ja, Pressekonferenz gibt es sowieso nicht, weil Pressekonferenz wäre ja
Fragen zulassen, die Statements, ein gemeinsames Statement. Mhm.
Genau, also es ging immer nur um gemeinsames Statement. Das war angekündigt. Und dann hat Netanyahus Büro die israelischen Journalisten informiert, kein Statement heute. Also morgens haben sie es noch angesagt und mittags haben sie rumgeschickt, Aktualisierung des Kalenders, Treffen ohne Statements. Und die haben uns dann angerufen, was wir davon wissen, und wir wussten davon nichts. Und die deutsche Delegation wusste auch nichts davon. Und dann haben die noch aus Jordanien hinter den Kulissen gesagt, es wäre doch sehr, sehr wichtig der deutschen Seite, dass man ein gemeinsames Statement macht. Und ob sie noch deutlicher geworden sind oder ob sie gesagt haben, sie kommen nicht, wenn es keins gibt, das weiß ich nicht, das kann ich alles nicht recherchieren. Aber auf jeden Fall hat die israelische Seite dann klein beigegeben und the cancellation was cancelled yet again, wie ein israelischer Kollege sagte. Und dann fand dann dieses gemeinsame Statement, das Scholz augenscheinlich so wichtig war, statt.
Und die Botschaft des Kanzlers war dann auf diesem Statement eine, die Netanyahu nicht nur gefallen hat.
Ja, und Scholz hat die extra in Englisch vorgetragen, damit die auch im israelischen Fernsehen besser verstanden wird. Und es ging ihm darum zu zeigen, dass man bei der konsequenten pro-israelischen Haltung der Bundesregierung, ja, und das muss man im Kopf behalten. Scholz war ja eine Woche nach dem 7. Oktober schon einmal bei Netanyahu und hat sich extrem hinter Israel gestellt, hat gesagt, Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson und so weiter. Und bis heute ist die Bundesregierung mit den Amerikanern zusammen die Regierung, die Israel in internationalen Gremien die Stange hält. Also das muss man dazu wissen. Aber jetzt ging es Scholz darum, auch ein Zeichen zu setzen, dass er die Not der Palästinenser sieht. Und deshalb sind da Sätze gefallen wie, wir können nicht zuschauen, wie Palästinenser verhungern. Das sind nicht wir. Das ist nicht, wofür wir stehen, gemeinsam. Oder er hat angesprochen die drohende Bodenoffensive in Rafah und hat gesagt, es gibt nicht nur eine militärische Logik, es gibt auch eine humanitäre Logik. Und wohin sollen diese 1,5 Millionen Menschen gehen? Also er ist in der Haltung der Bundesregierung geblieben, in der klassischen deutschen Position. Aber er wollte dieses Signal senden, wir sehen auch, was im Gazastreifen passiert.
Robin, nach der ganzen Aufregung, die es hier auch in Deutschland gab um Taurus-Debatten, es waren ja harte Tage für den Kanzler. Was für einen Olaf Scholz hast du auf dieser Reise erlebt?
Also er lässt sich ja nie bei Selbstzweifeln erwischen, aber das, glaube ich, wird auch nicht passieren. Aber der war eigentlich, der war wie immer, und er hat auch, kann man ja sehen, ich glaube, seit dem Jahreswechsel ist ihm geraten worden, etwas menschlicher zu agieren. Er war ja auch bei unseren Kollegen von 3 nach 9 und hat erzählt, dass er gerne Königsberger Klopse kocht. Und er hat auch diesmal in den Hintergründen so ein paar persönliche Storys erzählt. Also ich glaube, ihm ist vermittelt worden, fachliche Kompetenz reicht nicht. Zeig mal so ein bisschen, dass du auch noch Mensch bist. Und darum bemüht er sich.
Hier bin ich Mensch, hier kann ich sein. Das gilt in diesem Podcast auf jeden Fall. Und Robin hat heute nahezu Übermenschliches geleistet, denn er ist eigentlich krank und hat sich dennoch aufgerafft und diesen Podcast möglich gemacht. Robin, dafür, nicht nur dafür, aber erst recht dafür, gebührt dir natürlich das letzte Wort.
Nächste Woche auf Wiederhören in alter Frische.